HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Versöhnung geht durch den Magen. Die Küche des Konvertiten, Kölsch, aber koscher. Das waren die Schlagzeilen, als vor 5 Jahren der Deutsche Tom Franz eine Kochshow im israelischen Fernsehen gewann. Seither kennt Tom Franz in Israel jedes Kind. Und auch in Deutschland tritt er immer wieder bei Kochevents auf. Jetzt erzählt Tom Franz seinen außergewöhnlichen Lebensweg. Von Deutschland nach Israel, vom Juristen zum Koch und vom ungläubigen Christen zum gläubigen Juden. In einem neuen Buch und bei uns in HR Info das Interview. Tom Franz, ich würde gern mit einem kleinen Spiel beginnen. Und zwar nenne ich Ihnen jetzt immer ein Begriffspaar und bitte Sie, sich spontan für das eine oder das andere zu entscheiden, okay?
Gerne.
Windeln oder Kochlöffel?
Zu Hause im Moment doch die Windeln, aber ansonsten lieber der Kochlöffel.
Bei Ihnen ist das 4. Kind gerade zur Welt gekommen, stimmt das?
Ja, genau. Wir haben im Moment tatsächlich quasi 2 Babys zu Hause. Der jüngste Sohn ist 1,5 Monate alt und dann Die Tochter danach ist 15 Monate, also auch noch Windelalter. Also wir wechseln viele Windeln.
Okay, kann man noch gratulieren. Zweites Danke. Begriffspaar, Sauerbraten oder gefilte Fisch?
Boah, das ist aber, machen Sie mir auch mal nicht einfach, ne? Mhm. Sauerbraten am liebsten von meiner Mutter, da die nicht mehr lebt, dann doch der gefilte Fisch.
Okay. Tel Aviv oder Jerusalem?
Jerusalem.
Sie leben aber in Tel Aviv.
Ich habe Tel Aviv tatsächlich 13 Jahre lang meine Heimat genannt. Ich bin jetzt nach Ra'anana umgezogen, etwas kleiner Ort, wo eine gute Infrastruktur ist für die Erziehung und die Schulbildung. Da sind wir hingezogen zugunsten unserer Kinder.
Mhm. Aber Jerusalem ist für Sie der Ort, der Ihnen eigentlich näher ist? Das ist ja in Israel auch immer ein bisschen eine Frage des Lebensstils, oder?
Ja, Jerusalem ist eine Stadt, die steht für so viel, ne? Also hat unglaublich viel Geschichte, hat Patina. Ich fahre dahin, um mal alleine zu sein, um zu beten, um mal einfach eine Nacht durch die Stadt zu laufen und ja, einfach mit meinem Schöpfer zusammen zu sein. Das ist eine tolle Stadt. Ich muss immer wieder hin.
Und im Moment sind Sie aber in Tel Aviv, nämlich in unserem ARD-Studio. Wir hören uns über Leitung. Und das letzte Begriffspaar, Koch oder Rechtsanwalt?
Koch.
Und das, obwohl Sie Jura studiert haben, inklusive 2. Staatsexamen. Aber dass Sie sich jetzt als Koch bezeichnen können, Tom Franz, das hat mit einer Fernsehshow zu tun. Masterchef heißt die. Da haben Sie dran teilgenommen vor 5 Jahren. Das ist so eine Art Reality-TV-Konkurrenzshow, wo im K.O.-Verfahren Leute um die Wette kochen. Und wir hören mal ganz kurz rein, wie sich das anhört.
Ciao.
Ciao.
עם המגבת על הכתף, באת מוכן. טוב, מאיפה אתה?
אני במגרמניה, אני 7 שנים בארץ, ועליתי, עשיתי עלייה רשמית לפני 5 שנים אחרי שעברתי תהליך גיור, והיום אני נשוי, ויש ילד...
עברת תהליך גיור?
תהליך גיור, כן.
מלא?
יש חצי.
אתה גרמני קתולי?
הייתי, כן.
מאיפה בגרמניה?
מקוין.
Also ein ganz kurzer Ausschnitt aus dieser Kochshow Masterchef. Da stellen Sie sich vor und ich verstehe kein Wort Hebräisch, aber ich glaube, ich habe was gehört mit Deutsch, Katholisch und Köln.
Ja, richtig. Die haben mich gefragt, wo ich herkomme und ich habe halt in wenigen Sätzen meine Herkunft erzählt, dass ich in Deutschland komme, dass ich konvertiert bin und dass ich ursprünglich aus Köln stamme.
Und Sie mussten da vor 4 strengen Juroren live kochen und denen was präsentieren. Haben Sie da von Ihrer deutschen, rheinländischen Küche, die Sie von zu Hause kennen, auch was eingebracht?
Das habe ich tatsächlich, insbesondere am Anfang dieses Wettbewerbs, habe ich das ganz bewusst gemacht. Ich habe ein Gericht gemacht, das war im Endeffekt eine Hommage an das Weihnachtsessen, was meine Mutter immer gemacht hat. Mhm. Bei uns gab es zu Hause Kartoffelsalat mit geräuchertem Fisch. Ja. Ich habe daraus gemacht einen besonderen Kartoffelsalat aus kleinen Kartoffelscheiben und habe dazu Fisch gedünstet und eine Meerrettichsoße gemacht. Ich habe versucht, mit dem Essen meine Geschichte zu erzählen. Also ungefähr die Hälfte des Wettbewerbs konnte ich das, also na, nicht ganz, aber ein Viertel habe ich Gerichte gemacht, die kamen aus Deutschland. Auf denen konnte ich meine Geschichte erzählen und danach musste ich auch beweisen, dass ich andere Sachen kann und habe dann auch tief in die israelische bis in die marokkanische Küche reingegriffen.
Und das ist offenbar gut angekommen. Jedenfalls haben Sie tatsächlich am Ende diese Show gewonnen. Sie sind als der Masterchef von Israel daraus hervorgegangen. Erscheint Ihnen das heute, 5 Jahre danach, immer noch ein bisschen wie ein Traum?
Also man gewöhnt sich natürlich an vieles. Man gewöhnt sich ja sogar an Dinge, die nicht so angenehm sind. Aber an angenehme Dinge gewöhnt man sich doch recht rasch. Und ich muss sagen, diese letzten 5 Jahre, die sind schon toll. Es sind tatsächlich jetzt genau 5 Jahre seit dem Sieg von Masterchef. Ja, dieser Traum, der geht ja weiter. Ich bin daraus nicht aufgewacht. Ich musste nicht irgendwie so aufwachen und merken, so, oh, so jetzt ist es vorbei, sondern es ist ja weiter. Also ich meine, hier in Israel passieren tolle Dinge. Mittlerweile liegt mein Bekanntheitsgrad hier bei über 70%. Also die Leute kennen mich und lieben mich und es ist wunderbar. Mhm. Ich möchte nicht aufwachen.
HR Info, das genau. Interview mit Tom Franz, der in Israel zum Starkoch geworden ist. Die Küche Ihrer Mutter, Ihrer Eltern aus dem Rheinland, die haben Sie schon erwähnt. Wo haben Sie denn selbst angefangen zu kochen? Wo hat das für Sie begonnen, dass Sie nicht nur Jura studiert haben oder eine Banklehre gemacht haben, was Sie ja auch getan haben, sondern dass Sie wirklich das Kochen mehr und mehr ins Zentrum Ihres Lebens gerückt haben?
Ich habe angefangen, zu dem Zeitpunkt zu kochen, als meine Mutter nicht mehr für mich gekocht hat. Das war damals, als ich von zu Hause weggegangen bin. Mein erstes von zu Hause wegging, das ging nach Israel. Das war damals mein Zivildienst mit Aktion-Sühne-Zeichen, Mitte der 90er, den ich hier gemacht habe, 18 Monate. Und da musste ich mich dann doch einen Großteil der Zeit auch selbst versorgen. Da habe ich angefangen zu kochen. Das war am Anfang natürlich recht einfach. Ne? Und das war am Anfang auch sicherlich häufig technisch nicht richtig, aber ich habe dann schnell aus Fehlern gelernt. Anstatt in den Supermarkt zu gehen, bin ich auf die Märkte gegangen in Israel. Mhm. Bin da halt durch die Gassen gestreunert, habe mir die Waren angeguckt, habe mich inspirieren lassen, habe Waren eingekauft, die ich teilweise noch nie gesehen oder noch nie probiert hatte. Und dann habe ich angefangen zu kochen. Dann ist das halt so weitergegangen. Das hat mein Leben parallel begleitet und es war mein Hobby, es war mein Ausgleich, es war meine Meditation, es war meine Kreativität, von der ich überhaupt noch eigentlich gar nichts wusste.
Wir haben in HR Info das Interview immer eine Box, die macht jetzt hier schon Geräusche und da gibt es Überraschungen, die wir unseren Gesprächspartnern mitbringen. Jetzt sitzen Sie in Tel Aviv und können das nicht sehen, was ich hier habe, aber ich halte es mal vors Mikrofon. Da sind nämlich Zutaten drin. Das hier ist so eine grüne Pflanze, sieht fast aus wie Petersilie, ist leider in Frankfurt gekauft, daher nicht so besonders aromatisch. Sie ahnen schon, das ist Koriander.
Koriander, ja.
Was spielt der für eine Rolle bei Ihnen? Der kommt ja im Titel Ihres Buches vor, was jetzt erscheint.
Ja, Koriander ist so ein Kraut, was irgendwie so die Welt in zwei Hälften teilt, würde ich jetzt mal sagen. Eine Hälfte der Welt, die liebt Petersilie und die andere Hälfte der Welt liebt Koriander. Ich bin auf der Petersilienseite aufgewachsen. Koriander kam bei uns zu Hause überhaupt nicht vor. Mhm. Und dann kam ich hier hin und also hier gibt es beides. Wir sind so auf der Grenze, könnte man sagen, zwischen diesen zwei Hälften. Und es wird in großen Mengen verwendet. Und am Anfang hatte ich damit echt Probleme, weil das hat so ein, man würde das etwas als seifiges Aroma beschreiben. Ja. Jedenfalls, wenn man es noch nicht so gut kennt, hinterher ist irgendwie dieses Seifige weg und dann kommt das Aroma voll raus und dann liebt man das. Es ist eine Errungenschaft, dass ich es lieben gelernt habe und auch verwenden gelernt habe und damit gerne koche. Koriander ist ein tolles Kraut, aber man muss es lieben lernen.
Das Zweite, was ich hier raushole, ist ein ganz dicker Oschi, macht überhaupt kein Geräusch, kann ich so draufhauen. Bisschen rötlich, sieht aus wie eine Kartoffel und das ahnen Sie vielleicht auch schon, das ist eine Süßkartoffel.
Ja,
kommt bei Ihnen vor?
Ja, kommt bei mir viel vor. Ist auch was, was es bei mir zu Hause überhaupt nicht gab. Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwo zu bekommen war, aber meine Mutter hat damit nicht gearbeitet. Die habe ich damit arbeiten gelernt. Ich würde sagen, das einfachste Rezept, das kann ich so auf der Stelle sagen, legt es einfach so, wie sie kommt, ganz ungeschält in den Backofen bei 180 Grad, bis sie innen ganz weich ist und sich schon fast leicht von der Schale löst. Danach einfach nur öffnen, ein bisschen Salz rein, Butter oder Olivenöl mit einem Löffel auslöffeln. Fantastisch.
Okay. Und es gibt in einem Kochbuch, was Sie geschrieben haben, So kocht Israel heißt das, auch ein Reibkuchenrezept. Ist da wieder der rheinische Einfluss? Reibekuchen mit Süßkartoffeln?
Aber sicher. Ja, nee, also Reibekuchen habe ich sogar bei Masterchef gemacht. Habe das mit einem besonderen Gewürzkompott gemacht. Da wurde ich zu aufgefordert quasi von den Köchen, weil ich erzählte denen von Rübenkraut, ne, von dem Sirup der Zuckerrüben. Und die sagten ja, wenn du das hier nicht hast, weil es gibt das hier nicht, dann mach's doch selber. Und ich sag, wie soll ich das denn selber? Habe ich überlegt, was könnte ich denn machen? Habe ich eine Rübe gesucht. Dann bin ich auf rote Beete gekommen, habe rote Beete ausgepresst, also habe Saft daraus gemacht, habe diesen Saft dann eingekocht, bis ich zu Sirup gekommen bin. Und zu diesen Reibekuchen habe ich rote Beete-Sirup gemacht. Das war sowas von fantastisch. Dieses, ja, es ist ja schon blutrot, ne? Also das ist diese Farbe, die an. Genial. Und Reibekuchen sind für mich also der Inbegriff der rheinischen Küche, Inbegriff von zu Hause. Und die gibt es in Israel, aber die gibt es nur zu Chanukka, zum Lichterfest. Also begrenzt auf eine Woche Reibekuchen, also das kann ich keinem Rheinländer wünschen. Dafür muss man dann extra nach Köln fahren oder hier es dann selber machen.
Okay. Und das Letzte, das macht viele Geräusche, das sind Muscheln. Allerdings nur die Schalen, weil richtige Muscheln mit Inhalt wollte ich jetzt hier nicht mit ins Studio schleppen. Wie ist es damit?
Muscheln mag ich am liebsten, wenn man am Strand barfuß läuft. Mhm. Ansonsten tatsächlich in der Küche kommt es nicht vor, aber das ist jetzt speziell was wird mir jetzt nicht mehr groß schwerfallen. Ich war nie ein Muschelfreund. Mhm. Aus koscherer Sicht gehören Schalen, Krustentiere, überhaupt nicht in Kochtopf. Ne? Die werden halt nicht gegessen und noch andere Sachen auch nicht.
Manche also das Sachen sind die jüdischen Speisevorschriften, die Koscherregeln, kein Schweinefleisch,
das kennt man.
Aber eben auch aus dem Meer darf nur das auf die Pfanne und auf den Teller, was Schuppen hat, also was so ein klassischer Fisch ist. Jetzt, wenn die Muscheln Ihnen schon früher nicht so geschmeckt haben, ist das keine große Einschränkung. Aber gibt es Sachen, wo Sie sagen, das bedauere ich eigentlich dadurch, dass Sie religiöser Jude geworden sind, dass Sie das nicht mehr essen dürfen?
Also wenn ich, sag mal, in Deutschland bin, an der Nordsee und da riecht es irgendwo nach Krabben oder Scampis, dann ist das für mich schwierig. Mhm. Also dann habe ich wirklich Schwierigkeiten, mich zurückzuhalten. Oder ich laufe irgendwo in Köln rum und da ist eine Currywurstbude und am besten machen die das noch so auf dem Grill oder auf dem Holzkohlegrill oder sowas. Also dann vorbeizulaufen, das fällt mir echt schwer. Früher war ich kein Freund von Currywurst, aber heute, wo ich sie nicht mehr essen darf, ich laufe da vorbei, da läuft mir das Wassermund zusammen und da muss ich mich richtig überwinden, da nicht reinzugehen. Also es gibt Sachen, die fehlen mir beim Alltag hier. Nee, fehlt mir nichts.
Ist denn diese koschere Küche eine, die besonders gesund ist? Also gibt es sozusagen einen rationalen, einen vernünftigen Hintergrund der verschiedenen Regeln? Oder wie ist das?
Ja, also es gibt Ansätze, die das versuchen so zu deuten. Da muss ich mich aber von distanzieren. Das hat mich nie überzeugt. Mhm. Ich sag mal ganz banal. Ich kann genauso gut ungesund koscher essen, wie ich ungesund völlig normal essen kann oder sogar ungesund vegan essen kann. Ja, es ist völlig egal. Ich kann in jeder Küche sehr ungesund leben. Was ich daraus mache, ist im Endeffekt kulinarisch dann die Frage. Das Anliegen des Koschern ist nicht gesund zu leben, sondern es hat etwas damit zu tun, wie soll ich das sagen? Wir haben ein Grundbedürfnis, das wir befriedigen müssen, das ist die Nahrung. Indem ein Jude dieses Grundbedürfnis nach den koscheren Regeln befriedigt, verwandelt er diesen Vorgang in eine Art Gottesdienst. Das heißt, er kann etwas völlig Banales des Alltags zu meinem heiligen Teil des Lebens werden lassen. Also es wird Gottesdienst und nicht nur einfach Nahrungsaufnahme.
Mhm. Meine Güte, das ist ein ganz schön hoher Anspruch, auch an den Alltag, an das, was man jeden Tag tut. HR Info, das Interview mit Tom Franz, der in Israel zum Starkoch geworden ist und der den Weg dahin jetzt in einem Buch beschreibt. Sehnsucht Israel heißt es, mein Leben zwischen Kippa, Küche und Koriander. Das Buch erscheint in diesen Tagen. Ihr Lebensweg, Tom Franz, der erschien ja eigentlich vorgezeichnet, 1973 in Köln geboren, im Rheinland aufgewachsen, Bankkaufmann haben Sie gelernt, Jura studiert. Woher kam diese Sehnsucht nach Israel? An welcher Stelle hatten Sie das Gefühl, dass Sie der so nachgeben sollten, dass Sie in dieses Land auswandern?
Ja, also mein erster Kontakt mit Israel, der kam zustande mit 16 durch einen Schüleraustausch. Da war ich halt noch ein ganz normaler deutscher Junge und ich machte meine Banklehre nach dem Abi und dann mein Jurastudium. Und parallel dazu war Israel immer in mir drin. Ne? Also es war dann da und es war eine Sehnsucht, die irgendwie so die Antwort auf so vieles schien, was halt irgendwie noch nicht so ganz am rechten Ort war in meinem Leben. Und ich überlegte mir, was willst du denn? Willst du jetzt das wirklich weiterleben, was du jetzt lebst und was du dir vorgenommen hast, was du geplant hast? Oder willst du dieses andere Ich? Ja? Willst du das spielen lassen? Willst du nicht dahin gehen, was du irgendwo in dir getragen hast? Und dann kam ich zum Schluss, ich werde dem nachgeben. Ich werde ein anderes Leben wählen.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie Ihren Zivildienst mit Aktion Sühnezeichen gemacht haben. Das ist ja eine Organisation, die ganz bewusst in Ländern, wo bis heute Opfer des Holocaust und des nationalsozialistischen Terrors leben, jungen Leuten die Gelegenheit gibt, so eine Art Sühne zu leisten. Sie haben das in einem Krankenhaus gemacht, wo Sie mit Holocaust-Überlebenden auch gearbeitet haben. Wie ist man Ihnen als Deutschen damals begegnet?
Ja, also es war zweiteiliger Dienst. Einerseits im Krankenhaus, da waren mehr chronisch Kranke, da waren wenig deutschsprachige oder Überlebende. Das war dann parallel im Altenheim, wo ich gearbeitet habe. Da waren tatsächlich viele Holocaust-Überlebende und obwohl wir sagen lieber Shoah als Holocaust, also Shoah-Überlebende.
Das ist der hebräische Begriff, den man da verwendet.
Ja, genau. Shoah-Überlebende und auch deutschsprachige. Und ich habe da eine ganz, ganz besondere Erfahrung gemacht, dass diese Menschen, die damals Mitte der 90er schon sehr alt waren, die mit denen ich gearbeitet hatte, die waren damals Mitte 80 bis Mitte 90, die sind mir unglaublich offen entgegengekommen. Die sind mir auf eine Weise entgegengekommen, die mich damals sehr überrascht hat. Also sie waren nicht voreingenommen, da kommt ein Deutscher, was will der hier? Die haben noch nicht mal die Fragen gestellt, was haben deine Großeltern damals gemacht oder warum machst du das jetzt, hast du Schuldgefühle, sondern die waren total offen. Die waren total offen, ohne Vorwürfe und haben aus der Zeit von damals berichtet, haben erzählt, was sie erlebt haben und haben vor allen Dingen eine unglaubliche Verbundenheit zur deutschen Kultur. Sie haben sich gefreut, Deutsch zu sprechen. Die waren immer noch der deutschen Kultur verbunden und auch eigentlich Deutschland und hatten immer noch die große Frage, wie konnte das passieren ausgerechnet in Deutschland, in diesem Land, also in diesem Land der Kultur, ja, im Land von Goethe, ja? Also um es auf einen kurzen Satz zu sammeln, wie konnte das Land von Goethe das tun?
Konnten Sie denen da irgendeine Antwort geben?
Nee. Die habe ich auch bis heute nicht. Heute sind das Fragen, die mir meine Frau stellt, auch wenn sie weiß, dass das rhetorische Fragen sind.
Ihre Frau stammt aus einer Familie, in der ganz viele in ihrer Familie mütterlicherseits in der Shoah ums Leben gekommen sind, ermordet worden sind.
Ja, genau.
Das ist ein Thema in ihrer Ehe.
Außer ihrer Großmutter, aus ihrem Großvater. Das ist was, was sie als kleines Mädchen schon sehr bewegt hat und beeinflusst hat. Und dann kam dann irgendwann halt ihr Ehemann in ihr Leben und das ist dann nun Deutscher und dadurch liegt das nahe, dass dieses Thema halt auch angesprochen wird.
Ich meine, konnten hier, Sie denn über Ihre Familie, aus der Sie stammen, etwas sagen? Also darüber, was Ihre Großeltern zum Beispiel in der Nazizeit getan haben?
Ich habe das natürlich damals, als ich anfing nach Israel zu fahren, nachgefragt, soweit das noch irgendwie möglich war. Und ich denke, ich kann sagen, meine Großeltern waren keine großen Nazis. Sie waren aber auch keine großen Gerechten, die irgendwas jetzt für irgendwelche anderen Menschen getan hätten, wo sie sich irgendwie, was große Rechte verdient hätten. Aber allein dieses Gefühl auf einmal zu haben, dass hier diese Generation der Großeltern das gemacht hat, ja, also ohne speziell persönliche Schuld, das war schon komisch. Also das mag man nicht gerne, wenn man
darüber nachdenkt. Sie haben jetzt 4 Kinder. Was werden die von dieser Geschichte noch mitbekommen?
Ich sag mal so, was genau dann in der Schule beigebracht wird, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Das Thema Deutschland und die Shoah sind natürlich Themen, die den Kindern beigebracht werden. Das auf jeden Fall. Ich habe mit meinem ältesten Sohn, der gerade letzte Woche 6 geworden ist, bei einem Besuch in Deutschland das erste Mal angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Wir waren bei uns im Ort, in der Nähe von Köln, ein kleiner Ort, und da waren Stolpersteine, ne? Die kleinen Messingklötze im Boden. Und da war eine Schulklasse, die da mit ihrem Lehrer war und erklärte was dazu und ich sah das. Und danach ging ich mit meinem Sohn dahin und habe ihn auf diese Stolpersteine hingewiesen und habe ihm dazu was erklärt, angefangen zu erklären. Aber es ist nicht so einfach, ne? Ja. Es ist nicht so einfach, wo fängst du an? Wie erklärst du das in Kindersprache? Wie bringst du das in Relation, dass das Deutschland ist und der Opa ist Deutscher und wir sind in Israel? Also er weiß, dass ich konvertiert bin und dass ich ursprünglicher Deutsch bin. Ich habe ihm das erzählt, dass das ja eigentlich was ganz Besonderes ist, dass ich ausgerechnet aus Deutschland gekommen bin und nach Israel gegangen bin in Bezug auf diese Geschichte, ne? Auf die Nazis, die Juden umgebracht haben. Und dann sagt er einen Satz, der hat mich unglaublich bewegt. Er sagte, und die Menschen hier lieben dich.
Und, in Israel.
Also das war toll, weil ich meine, er war damals 1 Jahr alt, als ich Masterchef gewann und für ihn ist das natürlich irgendwie so was ganz Normales, dass wir durch die Straßen gehen und die Menschen mich ansprechen, die ich nicht kenne, die er noch nicht gesehen haben und die positiv auf mich reden, die meinen Namen kennen und sich freuen, mich zu sehen, mir was Nettes sagen. Und er hat das in seiner kindlichen Sprache kurz zusammengefasst und die Menschen hier lieben dich.
Tom Franz in HR Info, das Interview. Er ist in Israel zum Starkoch geworden. Dieser Übertritt zum Judentum, der ist ja alles andere als leicht. Sie schreiben in Ihrem Buch, was jetzt erscheint, dass die 2 Staatsexamen in Jura, die Sie gemacht haben, dagegen ein Klacks waren. Man muss unglaublich viele Gebete lernen in der Sprache, die auch noch nicht mal das aktuelle, sondern das alte Hebräisch ist. Bei den Männern kommt noch die Beschneidung hinzu. Es gibt Prüfungen und, und. Warum haben Sie das alles auf sich genommen? Warum wollten Sie zu dieser jüdischen Gemeinschaft dazugehören, die es ja auch in der Geschichte immer sehr schwer hatte, die es heute in Israel schwer hat? Warum dieser Weg ins Judentum?
Ich muss sagen, das war nur bedingt eine wirklich freie Entscheidung. Seit meinen ersten Besuchen in Israel hatte ich schon eine Affinität zum Judentum. Die war da. Aber ich war ein Mensch, der ungläubig war. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich war Katholik, aber ungläubig. Aber in Israel habe ich eine Religion kennengelernt, die mich sehr fasziniert hat. Also die Berührungen, die ich damit hatte im Alltag, die haben mich sehr fasziniert, sehr angezogen. Als ich Zivildienst hier gemacht habe, hatte ich ein Erlebnis, das man als Nahtoderfahrung beschreiben könnte, wobei ich nicht fast tot war, sondern bei einem fast Unfall, also damit konfrontiert wurde, dass das Leben sehr vergänglich sein kann oder sehr schnell vorbeigehen kann. Da ist bei mir der Funke des Glaubens
das hätte aber auch der christliche Glauben sein können. Oder
das
anderer.
Hätte genau. In dem Zeitpunkt, als ich verstand, ich fing an zu glauben, war auch mir sofort klar, dass mein Glauben auf das Judentum gerichtet ist und nicht auf meine eigene Religion. Wobei das von da an noch 8 Jahre gedauert hat, bis ich damit was gemacht habe. Ich bin damit schwanger gegangen, das ist in mir rangewachsen und wurde immer stärker. Hätte ich mein Leben weitergelebt, so wie ich es bis dahin getan hatte, ich bin sicher, ich wäre jetzt in meinem jetzigen Alter oder spätestens mit 50, wäre ich an den Punkt gekommen, wo ich bereut hätte, dass ich dem nicht nachgegangen wäre.
Das war ja auch ein wildes Leben, so wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, mit ziemlich vielen Partys, auch Alkohol, sehr viele wechselnde, auch mal oberflächliche Liebesbeziehungen. Jetzt sind Sie verheiratet, 4 Kinder mit einer Frau, mit der Sie das auch gemeinsam leben, dieses religiöse Leben. War das Ihre Initiative, dass Sie das mit in diese Ehe, in diese Beziehung eingebracht haben?
Also ja, kann man so sagen. Also ich war, als ich meine Frau kennenlernte, gerade mit der Konversion fertig, war insofern ein frischer Jude, könnte man sagen, war aber noch nicht religiös, war aber natürlich sehr, sehr dem Judentum zugewandt und wäre auch nicht bereit gewesen, das aufzugeben. Und meine Frau hat dann mit mir zusammen ein Leben geschaffen. Wir haben ein Leben aufgebaut, in dem das Judentum seinen Platz hat. Meine Frau war auch nicht religiös, als ich kennenlernte. Und dann sind wir gemeinsam immer religiöser geworden. Wir sind im Glauben erstarkt.
Sie tragen eine Kippa, Ihre Frau trägt ein Kopftuch. Ja. Sie halten sich an die Speiseregeln und an viele andere Gesetze, die das Judentum Ihnen gibt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da immer orthodoxer werden? Haben Sie das Gefühl, dass dieser Weg, ja, wo führt er Sie hin? Wann ist das zu Ende?
Ja, genau. Also das ist natürlich ein Weg, der lässt sich unendlich weit steigern. Also weil das geht halt bis wirklich in die Ultra-Orthodoxie rein. Wir sind, würde ich mal sagen, irgendwo bei modernen Orthodox. Wir sind auch befreundet mit Menschen, die ultra-orthodox sind. Wir sind auch mit Menschen, die säkular leben. Wir sind da irgendwo dazwischen. Für uns ist es wichtig, aber wir werden also nicht auf die schwarz-weiße Seite wechseln. Ja? Also wo die Menschen schwarz-weiß tragen, also die ultra-orthodoxen ganz. Ich schätze das sehr, aber ich glaube, es ist nicht für mich geeignet. Aber es lässt sich immer weiter steigern. Also es ist interessant. Auch wer das richtig ernst nimmt, wer das wirklich lebt, arbeitet jeden Tag so an sich, um diesen Weg immer weiter zu verfeinern und immer näher an das ranzukommen, was als Gottes Wille erkannt wird.
HR Info, das Interview mit Tom Franz, der als Deutscher in Israel zum Starkoch geworden ist. Wie gut Sie auch und gerade als Deutscher in Israel ankommen, das haben Sie uns erzählt. Wie ist es denn, wenn Sie heute als Jude und Wahl-Israeli in Deutschland sind? Empfängt man Sie da auch mit offenen Armen oder spüren Sie Ressentiments?
Also ich bin natürlich, wenn ich in Deutschland bin, häufig auf Events, für die ich gebucht bin, oder ich bin
Kochshows.
Im Fernsehen, genau, oder in Kochshows oder in anderen Talkshows, sodass das natürlich nicht ganz sich verallgemeinern lässt, wie ich dort angenommen werde oder aufgenommen werde. Ich muss sagen, ich fühle mich im Fernsehen wohler mit der Kippa, als wenn ich jetzt auf der Straße mit einer Kippa rumlaufe.
Aber das tun Sie in Deutschland,
mit Kippa auf die Straße gehen? Ich laufe mit Kopfbedeckung rum, aber nicht mit Kippa.
Okay.
Es ist leider so, das muss man sagen, dass Deutschland... Ich weiß nicht, ob es jemals wirklich ein Land war, in dem sich Menschen wohlgefühlt haben, eine Kippa zu tragen, aber es ist in den letzten Jahren auf jeden Fall zu einem Land geworden, in dem Menschen sich nicht mehr wohlfühlen, mit Kippa rumzulaufen.
Also Sie wollen als Jude auf der Straße nicht identifiziert werden, weil Sie da Angst hätten?
Ich sag mal so, ich hätte vielleicht nicht unbedingt Angst jetzt in meinem Heimatort oder sowas, aber es gibt sicherlich Gegenden, wo ich denke, dass das nicht das Erste ist, was Menschen von mir wahrnehmen sollen, da es einfach Menschen gibt, die allein aufgrund dessen halt eine Form auf Menschen reagieren. Das muss ich nicht persönlich erleben. Ich meine, ich bin bekannt in Deutschland, aber das heißt noch lange nicht, dass mich jeder auf der Straße erkennt. Und allein nur aufgrund dessen, dass ich Jude bin, irgendwie angemacht zu werden oder angepöbelt zu werden, das muss ich mir auch nicht geben.
Das ist die Reaktion auf Sie als Jude, mit der Sie sich konfrontiert sehen. Aber die Reaktion auf Sie als jemand, der aus Israel kommt, ist das auch eine reservierte? Weil es gibt ja bei uns so eine Diskussion darüber, wie weit sich Kritik an israelischer Politik, die geäußert wird, auch immer mal vermischt mit antisemitischen Ressentiments. Wie erleben Sie das?
Ja, das ist leider häufig so, dass Juden allein aufgrund ihres Judeseins dafür in Beschlag genommen werden, dass sie sich in der israelischen Politik wunderbar auskennen und auch eigentlich dafür verantwortlich sind, was die israelische Regierung tut. Nicht jeder Deutsche würde das im umgekehrten Fall machen können oder wollen, insbesondere wenn das Anfeindungen sind. Insofern ist das eine Position, die ist nicht allzu angenehm. Ich habe mich da in der Öffentlichkeit bisher rausgehalten, habe das auch weiterhin vor.
In der deutschen Öffentlichkeit oder auch in der israelischen Öffentlichkeit?
In der israelischen Öffentlichkeit wird das erst gar nicht so thematisiert. Und in Deutschland, ich sag mal im Umfeld, im Persönlichen, kann ich damit gut umgehen, das ist in Ordnung.
Gleichzeitig wird ja die israelische Küche in Deutschland immer populärer. Hummus steht auf vielen Speisekarten. Es gibt israelische Restaurants überall. Haben Sie das Gefühl, dass Deutsche und Israelis sich beim Essen näher kommen können?
Ich glaube, dass Essen viel verbindet. Wobei natürlich muss man die Menschen halt auch an dem richtigen Rahmen zusammenbringen. Aber es ist nicht umsonst, dass da, wo Menschen große Projekte zusammen oder da, wo Menschen Frieden machen oder sowas auch zusammen gegessen wird. Wenn Menschen mehr zusammen essen würden, würde es wahrscheinlich auch einfacher, sich zu verstehen. Denn Essen ist immer noch eine vertrauensbildende Maßnahme und zwischen Völkern auch. Wobei es natürlich große Mengen von Menschen sind, die da zusammen essen müssen.
Tom Franz in HR Info das Interview. Er ist in Israel zum Judentum konvertiert und zum koscheren Spitzenkoch geworden. Seinen Weg dahin beschreibt er in dem Buch Sehnsucht Israel. Mein Leben zwischen Kippa, Küche und Koriander. Es erscheint in diesen Tagen beim Gütersloher Verlagshaus. Und die Kochbücher von Tom Franz sind im AT Verlag erschienen. Sie heißen So schmeckt Israel und Israel kocht vegetarisch. Diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.